für Immunität. Aus dieser emotionalen Ebene ist Autoimmunität einfach eine Selbstzerstörung. Warum sollte sich das Immunsystem sonst gegen den eigenen Körper richten? Das bedeutet, ich kann die Energie nur in einem Maße steigern, dass diese Energie nicht gegen mich selber gerichtet wird, weil der Körper dann sagt, ja okay, alles kriegt mehr Energie. Also eben auch dieser Selbstsabotagemechanismus. Das bedeutet, ich muss Energie langsam steigern, in dem Maße, dass der Patient damit umgehen kann, weil mehr Energie bedeutet auch mehr Aufräumen. Emotional, es kommt mehr raus, aber auch körperlich, es kommt mehr raus. Das heißt, der Körper fängt natürlich mit mehr Energie an zu entgiften. Das bedeutet, ich muss die Energie in dem Maße steigern, dass der Patient sie nicht gegen sich selber richtet, dass der Patient damit auch umgehen kann. Es werden immer wieder Symptome hochkommen, Entgiftungsphasen.
Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft, kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Think Flow Growcasts. Heute habe ich mich mit Marc Richter zusammengesetzt. Marc ist ein sehr guter Freund von mir und ein wohlgeschätzter Kollege und definitiv ein Schatz für altes und neues Heilwissen. Marc arbeitet als Heilpraktiker und hat seine Praxis in Regensburg. Wir sprechen über eine große Bandbreite an Themen. Der Eingangspunkt ist und war, dass ich erforschen möchte, wie Marc über Heilung und Gesundheit denkt und quasi seine Perspektive einnehmen kann. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir verschiedene Perspektiven kennenlernen und diese in ein ganzheitliches Bild integrieren, dass wir dann eben der Vision von einem ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit und gutem Leben näher kommen. Konkret sprechen wir darüber, welchen Einfluss unser Umfeld und unsere Umwelt auf uns haben und die Beziehung zu anderen Menschen, zur Natur und zu uns selbst. Welche Rolle dabei frühkindliche Erfahrungen, unser Nervensystem und erlebte Traumata spielen. Und wir sprechen auch über Dinge, wie und ob denn Planeten irgendeinen Einfluss haben könnten und was es denn mit Homöopathie auf sich hat. Du wirst merken, dass Marc für seine Sache brennt. Aus diesem Grund, um das Ganze nicht zu dicht zu machen, habe ich den Podcast in zwei Teile unterteilt. Und in diesem Sinne hörst du hier den ersten Teil. Wenn du diesen Podcast unterstützen willst, dann teile sehr gerne den Podcast auf den sozialen Medien, beispielsweise mit einem Screenshot auf Instagram und nimm dir bitte die 20 bis 30 Sekunden Zeit, um uns eine Bewertung bei Apple und Spotify zu hinterlassen. Vielen lieben Dank. So, hallihallo und herzlich willkommen. Heute habe ich meinen Freund und Kollegen Marc Richter zu Gast. Erstmal herzlich willkommen, Marc.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Tim. Ich war ja schon mal bei dir im Podcast.
Genau, das ist richtig. Und das ist eine ganze Weile her und wir haben damals über Frauengesundheit gesprochen. Heute möchte ich, dass wir eine ganz breite Perspektive einnehmen und Perspektive trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen und haben gesagt, ja, wenn wir nur einen Hammer haben, dann ist alles ein Nagel. Wenn wir nur eine Perspektive haben, dann haben wir eben nur eine Perspektive. Und du bist ja nun Heilpraktiker, bist sehr, sehr weit gebildet und hast eben deine eigene Perspektive, aber halt eigentlich auch ganz viele Perspektiven auf Gesundheit. Und ich möchte, was wir heute im Podcast eben machen wollen, auch halt Mehrwert liefern wollen, ist quasi, dass wir schauen, okay, wie ist deine Perspektive auf Gesundheit, auf ja das Leben, wie man eben die Reise zur Gesundheit aussehen kann, welche Perspektiven es da gibt. Und ich weiß von dir eben, dass du ganz viele super spannende Fälle bei dir eben auch in der Praxis hast, wo tatsächlich manchmal diese Schlüssel, die Flaschenhälse, definitiv nicht da sind, wo die Leute denken, wo sie sind oder was eben vielleicht so offensichtlich ist. Das heißt, ich würde gerne diese Flaschenhälse letztendlich finden und eben deine Perspektive kennenlernen. Ich würde dich erstmal kurz bitten, weil ich diesen Kontext immer so wichtig finde. Das regt mich ein bisschen auf manchmal auf Social Media, wenn man nicht weiß, wo die Leute herkommen. Und dann kann man manchmal die Dinge nicht einordnen. Deshalb finde ich es sehr wertvoll, wenn du ganz kurz siehst, hey, wo kommst du her? Was hat dich geprägt? Wo kommt dein Bild her, was du auf Gesundheit hast? Und dann vielleicht auch, ja, was bedeutet für dich Gesundheit?
Ja, also vielen lieben Dank für die Einladung, Tim. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder etwas länger philosophieren können. Deswegen mag ich dieses Medium-Podcast auch so gerne, weil Kontext ist halt das alles Entscheidende. Ich sage auch meinen Patienten immer, wenn du eine Frage an mich hast, habe ich erstmal 10 Fragen an dich, damit wir den Kontext verstehen können, weil es gibt selten Ja, Nein für Antworten. Du musst sagen, ja, kommt darauf an. Und deswegen finde ich halt so längere Formate auch gleich viel, viel besser, weil du halt den Kontext richtig einordnen kannst. Und ich Wenn es um das Thema Gesundheit geht, bin ich aus einer schulmedizinischen Familie. Meine Oma war Kinderärztin, mein Opa Allgemeinarzt, meine Mama Physiotherapeutin. Das heißt, da habe ich schon mal diesen Einblick halt bekommen und bin auch ganz klassisch so aufgewachsen, halt einfach mit sehr vielen Medikamenten, die halt sehr leichtfertig jetzt so, was mir in Retroperspektive einfällt, halt gegeben wurden, und habe diesen Kontext dadurch schon mal sehr stark mit eingenommen und habe aber dann erstmal Lateingeschichte studiert und habe halt dann dadurch, sagen wir, auch den Kontext der Akademie mitbekommen und habe aber parallel als Fitnesstrainer gearbeitet. Dadurch habe ich auch den Kontext von Sport, und Sport war auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor in meinem Leben, und habe dann eben als Functional Trainer gearbeitet, viele Ausbildungen in dem Bereich gemacht zum Thema Krafttraining, selber viel Krafttraining betrieben. Und dann bin ich auf die ersten Fortbildungen gestoßen, wo es um, ja, also Ernährung war mir schon vorher klar. Und dann ging es ersten Male so auch im Biohacking-Bereich, was ist denn mit Schlaf? Was ist denn mit Nährstoffen? Was ist mit Mindset? Und da dachte ich, boah, krass, völlig logisch, aber habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Und dann die erste Fortbildung zum Thema Hormone, Darm, Entgiftung. Und da habe ich gemerkt, krass, das begeistert mich so sehr, das würde ich gern hauptberuflich machen. Habe mein Studium abgebrochen, obwohl ich schon sehr weit war. Und habe gesagt, ja, ich möchte als Lehrer arbeiten, aber ich möchte andere Inhalte vermitteln. Und das war jetzt 2018, habe dann auf ein Jahr meinen Heilpraktiker gemacht und dann eben diverseste Fortbildungen besucht, weil ich halt einfach immer irgendwie so ein kleiner Generalist war, dass mich alles interessiert hat. Und mittlerweile ist das Schöne, ich mache nicht alles in der Praxis, ich muss auch gar nicht alles in der Praxis machen, aber ich kenne mich in vielen Bereichen zumindest aus, dass ich beim Patienten sehen kann, guck mal, du hast in dem Bereich ein Problem. Ich glaube, du musst dann im Verlauf der Therapie dort und dort hinkommen. Und es ist halt so spannend, wenn jemand mit einem Symptom kommt, dir poppen halt gleich so viele Felder auf. Okay, Ernährung, Nährstoffe, Nervensystem, Emotionen, Traumata, wenn man halt so einen Bereich nimmt. Und wenn wir uns zum Beispiel mal ein Beispiel rauspicken, zum Beispiel Brustkrebs. Bei Brustkrebs hast du eine gewisse genetische Komponente, dann hast du wahrscheinlich auf hormoneller Ebene oft oder meistens eine Östrogendominanz, die mit reinspielt. Auf emotionaler Ebene gibt's auch gewisse Patterns oder gewisse Muster, wo die im Krankenhaus oft sagen, guck mal, das ist eine typische Verhaltensweise von einer Frau, die Brustkrebs kriegt. Und dann hast du halt all diese Bereiche, die mit diesem einen Ding mit reinspielen. Aber wenn du jetzt nur zum Beispiel Emotionen machen würdest, würdest du sagen, ja, Brustkrebs ist immer Trauma. Wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich, wenn du nur diesen emotionalen Aspekt machst, fehlen dir trotzdem viele Teilbereiche, die damit reinspielen. Und das finde ich halt so super, super spannend. Und ich sehe mich mehr so wie den eigentlichen Job des Hausarztes, wo alle Fäden zusammenlaufen und der so den großen Plan erstellt. Und dann sage ich, das ist die Reihenfolge, jetzt machen wir das. Und dann schicke ich halt die Patienten gegebenenfalls immer mal wieder zum Spezialisten, hole sie wieder zu mir, ordne das ins Gesamte ein. Und dann gehen wir im Laufe von 1-2 Jahren mit den meisten Patienten durch all diese Teilbereiche durch, und ich lege halt dann auch Prioritäten fest. Das heißt, ich weiß anhand der Anamnese, die halt so 50, 60 Seiten umfasst, was mir die Patienten vorher ausfüllen müssen, okay, guck mal, nach dem, was du mir hier aufgeschrieben und angekreuzt hast, weiß ich, guck mal, bei dir ist zum Beispiel, ja, Emotion ein etwas größerer Themenbereich als jetzt beim anderen. Ich würde sagen, dass jeder dieser Themenbereiche für jeden relevant ist. Das Ausmaß variiert halt nur. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden hatte mit einer super, super schlimmen Kindheit, viel Missbrauch, viel emotionale Vernachlässigung, weiß ich, das wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verlangen, als jetzt bei jemandem, der doch sehr behütet aufgewachsen ist, obwohl bei dem wahrscheinlich auch gewisse Sachen einfach ja dahinter stecken, weil am Ende des Tages leben wir halt doch auch in einem Land, wo wir 2 Weltkriege hinter uns haben, wir haben die Teilung hinter uns, die Kirche hat einen riesengroßen Einfluss, und selbst wenn wir jetzt schon nicht mehr katholisch oder christlich aufgewachsen sind, unterschätzen viele immer noch, was dafür ja Glaubenssätze und auch Scham und Schuld und Hölle und Sexualität doch noch in uns auch drinstecken an negativen Glaubenssätzen, obwohl ich zum Beispiel schon gar nicht mehr getauft bin und meine Eltern auch schon nicht mehr. Aber wir leben halt trotzdem in einem Umfeld, wo das halt sehr, sehr stark prägend war. Und da sieht man halt trotzdem bei allen, die auch sehr behütet aufgewachsen sind, dass da schon gewisse ja Glaubenssätze oder Ängste oder so einfach da vorhanden sind. Und so gucke ich mir halt meine Patienten an. Gehe durch diese Bereiche durch, mach mit denen halt Therapie, was für mich ein Unterschied halt zu Lebensstil-Coaching ist. Aber Lebensstil-Coaching muss halt auch dazu gehören, weil wir können die Therapie durchmachen, aber wenn du halt dein Leben nicht veränderst und dann trotzdem dich nicht regelmäßig ordentlich bewegst, an der Natur bist, mit Freunden, ein gutes soziales Umfeld hast, dann bringt auch die beste Therapie halt nichts.
Ja, das ist ein super spannendes Thema, was du alles angesprochen hast. Und ich denke, wenn das Leute eben jetzt hören, dann denken sie, boah, das ist super weit hergeholt. Das ganze Traumathema eben, wie sich das bei uns niederschlägt. Und ich habe in den letzten Jahren eben auch super viel davon gelesen und lade eben jeden, auch Trainer oder Coach ein, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Nicht, weil man da, wie du gesagt hast, Experte werden muss, aber weil man es auf dem Schirm haben sollte. Und das ist auch, ich dachte zuerst immer, ja, das ist alles bei den Haaren herbeigezogen. Wenn man sich auch mal einliest, hört man eigentlich wirklich auch, wie fundierte Wissenschaftler und große Universitäten eben dazu forschen, wie sich Scham aufs Immunsystem schlägt, aber eben Traumata auch vererbt werden, solche Sachen.
Ja.
Ja, was in der Behandlungsreihenfolge ist eben interessant, dass wir ja dann diese großen Dinge haben, wie, also man muss ja ehrlicherweise sagen, dass oftmals diese emotionalen Themen oder auch wirklich ein Lebensstilwandel im Sinne von Aufarbeitungen von tiefen Mustern wirklich, wirklich schwierig sind. Und die Frage ist dann immer, okay, vielleicht ist es das Größte, das Wichtigste, was du siehst, aber die Frage ist, ob es auch das ist, was umgesetzt werden kann am Anfang. Da würde mich interessieren, was so deine Erfahrung der Reihenfolge ist, ob es da ein generelles Muster gibt oder einen, ob das immer unterschiedlich ist. Genau, das frage ich jetzt so, weil ich nehme ja auch wahr, dass es dann eben viele Therapeuten gibt, die eben bewusst auf mentaler oder Traumaebene arbeiten und ich oftmals das Gefühl habe, die Patienten und Klienten sind eigentlich aus bestimmten Gründen noch gar nicht bereit dafür.
Ja, definitiv. Also Reihenfolge ist einer der allerwichtigsten Punkte und zwar orientieren wir uns in der Therapie und mit wir meine ich Kollegen, die nach der Methode arbeiten, nach der ich arbeite, eben von der Katja Trost, dass wir uns sehr an der Ontogenese, also der Entwicklung des Menschen orientieren. Und diese Entwicklung hat halt gewisse Meilensteine und die müssen halt erreicht werden. Das heißt, in unserer Entwicklung gibt es gewisse Schritte. Und dann denken auch manchmal, boah, mein Kind ist so toll, das hat nie gekrabbelt, das ist sofort gelaufen. Nicht gut, du hast einen Entwicklungsschritt übersprungen. Und so gibt es eine Reihenfolge in der gesamten Therapie, aber eben auch eine Reihenfolge auch in dem emotionalen Bereich. Und bei Traumata, manche, die sich damit auskennen, denken dann sofort eben an sogenannte Monotraumen, also wo mir einmal was Schlimmes passiert ist. Zum Beispiel, ich bin einmal als Frau, sagen wir, sexuell belästigt worden oder ich bin als Junge mal geschlagen worden. Aber diese Monotraumen sind eigentlich gar nicht so entscheidend, sondern viel, viel mehr Entwicklungstraumen. Und Entwicklungstraumen bedeutet eigentlich, dass wir als Kinder nicht das, vor allem auf emotionaler Ebene, bekommen haben, was wir eigentlich hätten bekommen sollen. Und zwar mussten wir uns als Kinder ganz, ganz oft entscheiden zwischen Zuneigung und Authentizität. Und weil es heißt, okay, du musst ein braves Kind sein. Weil sonst kriegst du, sagen wir, wenn du jetzt nicht brav bist, musst du auf dein Zimmer gehen. Das heißt, als Kind musst du dich entscheiden, okay, wenn ich jetzt mich wirklich ausdrücke, dass ich wütend bin, dass ich traurig bin, dann kriege ich aber keine Zuneigung und werde auf mein Zimmer geschickt. Und das passiert halt konstant. Und das sind immer sogenannte Entwicklungstraumen, dass viele unserer Eltern halt physisch anwesend war, aber halt nicht emotional. Und das soll jetzt überhaupt nichts mit auch wieder Schuld zu tun haben, weil unsere Eltern konnten halt auch nichts dafür. Die sind halt genauso aufgewachsen. Weil einfach Nachkriegsgeneration und es ging halt immer vorher bis in die Generation unserer Großeltern ums nackte Überleben. Da war Selbstentfaltung und emotionale Zuneigung nicht die oberste Priorität. Und wir haben halt jetzt das große Glück, dass auf der Bedürfnispyramide unser Überleben wirklich erstmal gesichert ist und wir können uns jetzt mit diesen Themen beschäftigen und haben halt jetzt das große Glück, dass wir es für unsere Kinder glücklicherweise anders machen können, dass die halt nicht all diese Aufarbeitung machen müssen. Die haben dann ihre eigenen Themen, aber die müssen halt nicht das von den vorherigen Generationen aufräumen. Und diese Entwicklungstraumen sind halt das, die unsere Glaubenssätze prägen und die halt ganz, ganz oft die Leute dazu machen, dass sie entweder die Batterie für andere Menschen sind oder der Mülleimer oder beides. Und das ist halt das, was wir mit den Leuten angehen wollen. Und diese Monotraumen kommen dann erst ganz, ganz am Ende. Und in der Reihenfolge ist es so, Körper kommt einfach vor Geist. Weil wir müssen im echten Leben alles mit Geld bezahlen. Der Körper bezahlt alles mit Energie, ATP durch Mitochondrien. Und wenn du 0,0 Energie herstellen kannst auf mitochondrialer Ebene, willst du dich nicht mit deiner Entwicklung beschäftigen, dann willst du irgendwie den Tag überstehen. Das heißt, du musst zu einem gewissen Grad auf körperlicher Ebene anfangen. Und da sind wir halt, was kann alles Energie herstellen? Energie herstellen kann Ernährung, also Makronährstoffe, Mikronährstoffe. Und dann haben wir noch so ein bisschen Infrarotlicht, UV-Licht, Sonne. Aber das sind eigentlich so die drei Sachen, die können Energie herstellen, Punkt aus, nichts anderes. Wenn ich dir eine Nadel in den Arm stecke für Akupunktur, können wir vielleicht Energie verschieben, Blockaden lösen, aber du wirst nicht mehr ATP herstellen. Und du brauchst auch ATP, um Traumen verarbeiten zu können. Das heißt, wir müssen auf dieser körperlichen Ebene anfangen, und dann können wir immer weiter in das Feinstoffliche, in das Emotionale gehen, über das Nervensystem, was da auch einen riesengroßen Einfluss hat, weil unser Nervensystem ist ganz banal die Grundstruktur des Gehirns. Und ganz, ganz viele Leute haben nicht ein vollkommen entwickeltes Gehirn, wie es eigentlich mit dem 21. Lebensjahr abgeschlossen sein sollte. Viele denken, ja, ich bin doch jetzt 21 Jahre oder älter, also hat sich mein Gehirn einfach so entwickelt, wie es sollte. Das ist halt aber einfach eine falsche Annahme, weil viele von uns nicht das Leben hatten, das wir hätten haben sollen, weil wir wissen ja, unser Gehirn hat ganz, ganz viel auch mit Bewegung im frühkindlichen Alter zu tun. Wenn wir als kleine Kinder, Babys gewisse Bewegungen dann durchmachen, zum Beispiel schaukeln, rollen, all das, entwickelt sich unser Gehirn. Und bei ganz vielen hat das leider halt nicht stattgefunden. Das heißt, viele rennen immer noch wirklich auf struktureller Ebene mit dem Gehirn eines Kleinkindes rum. Und wie soll dieses Gehirn emotionale Traumata lösen können, wenn das Gehirn auf wirklich struktureller Ebene überhaupt nicht dazu in der Lage ist? Ich stelle mir das immer so vor wie Laptop, Hardware ist unser Gehirn, Software, Traumata, Emotionen ist dann das. Und wenn du das älteste Telefon, den ältesten Laptop hast, brauchst du nicht das neueste Software-Update versuchen, darauf zu spielen. Du musst erstmal die Hardware dafür hinkriegen. Das ist halt Nervensystem, und das Ganze, wo halt Bewegung dazugehört, Neuro, das kennst du ja auch, über C-Health ist da was viele vielleicht kennen, oder Neuroathletik. Und wir machen das halt mit frühkindlichen Reflexen. Und wenn das so peu à peu kommt, sehen wir, dass das Gehirn auf einmal strukturell so in der Lage ist, viele dieser Traumen selbst zu lösen, ohne dass du überhaupt Traumatherapie machst. Nicht alles, aber ich würde sagen, einen großen Teil, weil das Gehirn auf einmal sagt, hey, ich habe jetzt eine bessere Hardware, ich kann all diese Viren zum Beispiel von selber von meinem Computer runterhauen. Ich muss mal so bildlich, dass sich das Leute vorstellen können. Und so fangen wir in der Reihenfolge an. Körper, Energieherstellung, Mitochondrien, Nährstoffe, Ernährung, Lebensstil, genug Schlaf, richtige Lichtverhältnisse, was auch alles da dazugehört. Und dann gehen wir aber immer mehr in der Reihenfolge halt über das Nervensystem, dass dein Nervensystem gut funktioniert, weil wenn wir uns dann zum Beispiel deine Augen anschauen, dein Gleichgewichtssinn anschauen, deine taktilen Reize dazu anschauen, wie möchtest du zum Beispiel Balance im Leben finden, wenn dein Gleichgewichtssinn nicht funktioniert? Das kann man sich ja ganz bildlich so vorstellen. Oder zum Beispiel, wenn deine Sensorik nicht funktioniert, gibt es super tolle Studien, da gibt es hypotaktil und hypertaktil. Und Leute, die zum Beispiel hypotaktil sind, also hypo wie Hypothyreose, zu wenig, das heißt, die können taktile Reize nicht richtig wahrnehmen. Und es gibt super viele Studien, dass Frauen vor allem, die hypotaktil sind, zu Anorexie neigen, weil die einfach durch diese mangelnde taktilen Reize ihren Körper nicht richtig wahrnehmen können. Und egal, wie die sich im Spiegel sehen, auf Wahrnehmungsebene spüren die sich nicht und fühlen sich deswegen immer zu dick und zu groß. Und da kannst du noch so viel auch zum Beispiel dann auf emotionaler Ebene machen, wenn das Nervensystem das nicht richtig einordnen kann, dann wird sich die Frau immer unwohl in ihrem Körper fühlen. Und dann musst du halt erstmal auf dieser Hardware-Ebene auch arbeiten und dann kannst du zu Emotionen und Traumata gehen. Und dann versuchen wir in der Traumatherapie die richtige Entwicklung nachzumachen, so wie das wir als Kinder eigentlich auch eben durchgemacht hätten. Und dann kann man immer mal wieder so spezielle Monotraumen auch behandeln in der Traumatherapie. Aber ganz, ganz oft, wenn du dann in der Traumatherapie sitzt, ist es gar kein Stress für den Körper, weil der das von selber eben, weil du ihm die Werkzeuge an die Hand gegeben hast, dass der dieses Monotrauma, was meistens ja auch erst viel später passiert ist, selber lösen kann. Und das ist halt so schön zu sehen. Das heißt, bei Trauma reden wir selten über diese Monotraumen, weil viele eben dann sagen, ja, ich bin doch nie geschlagen worden oder mir ist nie was Schlimmes passiert. Die meisten nicht, aber Entwicklungstraumen sind eben die Traumen, dass uns auf emotionaler Ebene einfach auch ganz, ganz oft was gefehlt hat, diese emotionale Nähe, dass wir halt uns bei den Eltern komplett wohlgefühlt haben, mit allen Problemen zu unseren Eltern kommen konnten und auch immer wussten, hey, egal wie es mir geht, ich kann damit zu meinen Eltern gehen, auch wenn ich mal wütend und ärgerlich bin und ich werde nicht sofort halt, hey, du musst jetzt ein braves Mädchen sein oder du musst jetzt ein braver Junge sein oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, was wir da halt alles so eben kennen.
Das war super, super hilfreich, eine ganz wertvolle Perspektive. Ich danke natürlich auch für den, ich sag mal, Pitch für meine Mobilitätsideen letztendlich. Mhm. Also ganz ehrlich, promote meine Mobilitätsroutine und mir fällt es immer schwer zu kommunizieren, was das alles macht. Aber meine Beobachtung ist, wie ich nehme mich da an der motorischen Entwicklung, ganz wichtig ist mir eben, dass wir Balance, visuelles System, Sensorik, Atmung, alles aufarbeiten. Und wenn wir das machen und also besser bewegen können, dann mache ich auch die Beobachtung, dass dadurch der Körper dazu fähig ist, in eine optimale Selbstregulation zu gehen. Das heißt eben, er ist dazu fähig, überhaupt diese anderen Dinge zu verarbeiten. Und das ist manchmal so, man optimiert dieses ganz Grundlegende und ganz viel löst sich dann automatisch.
Das definitiv. Und wir wissen ja aus der, das brauche ich ja dir nicht sehen, aber es ist jetzt gut für die Zuhörer. das System, das am meisten von Bewegung profitiert, ist nicht der Muskel, ist ja unser Gehirn. Und deswegen ist das ja auch so ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, unser Gehirn, unser Nervensystem, wenn ich nur einen Hammer hätte, dann wäre es Gehirn-Nervensystem, weil das reguliert einfach alles über Emotionen, Verdauung, Atmung, Stimmung. All diese Punkte hängen ja beim Nervensystem und über Bewegung hast du ja ein ganz cooles Tool, um eben auf das Nervensystem auch einzugreifen. Und wie gesagt, du schulst ja dadurch alles. Und das ist halt ja ein riesen, riesen Thema, dass wir uns immer weniger bewegen. Aber da, glaube ich, hast du schon genug in diesem Podcast auch drüber geredet. Aber wie gesagt, deine Einsicht oder Ansicht auf Mobilität vor allem finde ich halt so cool, weil es sich eben auch an dieser neuromotorischen Reife orientiert, was wir als Kinder halt gemacht haben und viele halt leider nicht gemacht haben. Wir können es glücklicherweise jetzt ja noch nachholen. Es dauert halt nur ein bisschen länger und so, aber das sind halt grundlegende Bewegungsmuster.
Ja. Ja, du hast von Meilensteinen gesprochen, die du an der Therapie so abgehst. Kannst du es mal bitte durch die Meilensteine führen, welche du meinst?
Also Ziel Nummer 1 in der Therapie ist es Energiesteigerung. Durch Ernährung, Nährstoffe, Licht, Schlaf, sowas, Energiesteigerung. Und Ziel Nummer 2 ist es dann, Heilungsblockaden wegzunehmen. Und zwar, da sind wir jetzt auch nochmal beim Thema Emotionen. Viele Leute haben durch ihre Traumen sogenannte Selbstzerstörungsmuster und Selbstsabotagemuster. Klingt erstmal total bescheuert, aber es ist eben so, dass sich unser Unterbewusstsein immer fragt, guck mal, mein Umfeld, vor allem eben meine Eltern, geben mir leider nicht das, was ich eigentlich als Kind bräuchte. Irgendwie muss ich ja von mir selber rechtfertigen, warum bleibe ich jetzt bei diesen Leuten? Und unser Unterbewusstsein macht dann einen Trick, einen Switch und sagt, hey, das muss an mir liegen. Wenn ich besser, schöner, schlauer, dünner, sportlicher wäre, dann würde ich die Liebe kriegen, die ich bräuchte. Und weil das ja aber nicht der grundlegende Faktor ist, richtet sich das irgendwann gegen uns selber und sagt, hey, du bist scheiße, du bist nicht gut genug. Und eigentlich würde ich wirklich behaupten, hat jeder von uns einen gewissen Selbstzerstörungsgrad oder Selbstsabotagegrad, wenn man das nicht mal ordentlich angeht. Bei manchen äußert sich es halt noch viel, viel krasser. Und das sind zum Beispiel die Leute, die sich wirklich physisch selbst verletzen. Oder Autoimmunität. Für uns aus dieser emotionalen Ebene ist Autoimmunität einfach eine Selbstzerstörung. Warum sollte sich das Immunsystem sonst gegen den eigenen Körper richten? Das bedeutet, ich kann die Energie nur in einem Maße steigern, dass diese Energie nicht gegen dich selber gerichtet wird, weil der Körper dann sagt, ja, okay, alles kriegt mehr Energie. Also eben auch dieser Selbstsabotagemechanismus. Das bedeutet, ich muss Energie langsam steigern, in dem Maße, dass der Patient damit umgehen kann, weil mehr Energie bedeutet auch mehr Aufräumen. Emotional, es kommt mehr raus, aber auch körperlich, es kommt mehr raus. Das heißt, der Körper fängt natürlich mit mehr Energie an zu entgiften. Das bedeutet, ich muss die Energie in dem Maße steigern, dass der Patient sie nicht gegen sich selber richtet, dass der Patient damit auch umgehen kann. Es werden immer wieder Symptome hochkommen, Entgiftungsphasen und ein bisschen ist okay, kommen wir nicht drum herum. Aber der Patient sollte jetzt nicht eine Woche bettlägerig sein und völlig außer Gefecht sein. Das ist dann viel zu viel und viele sagen, boah, das gehört dazu. Da sind wir auch wieder beim Glaubenssatz, no pain, no gain. Und ich sage, nein, nein, das ist viel, viel zu schnell. Das heißt, ich muss die Energie in dem Maße steigern, dass der Patient damit umgehen kann und möchte dann sogenannte Heilungsblockaden entfernen. Und ich stelle mir das immer so vor, diese Heilungsblockaden verhindern, dass die Energie sozusagen überall hinfließen kann, um es mal ganz bildlich zu sprechen. Oder wir orientieren uns da auch ganz, ganz viel an der Epigenetik. Und wenn die Epigenetik einfach gerade falsch eingestellt ist und wir mehr Energie haben, wird ja der Plan trotzdem falsch abgelesen. Das heißt, wir wollen eigentlich deine Genetik, deine Epigenetik wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen, dass alles wieder auf Selbstheilung und komplette Reparatur geht. Und da haben wir drei große Heilungsblockaden. Erste ist, dass wir homöopathisch Medikamente ausleiten, weil jedes Medikament, was wir jemals im Laufe unserer Zeit eingenommen haben, kann und wird sehr vermutlich auf epigenetischer Ebene einen Schalter so umlegen, wie wir es eigentlich nicht gerne hätten. Zum Beispiel gibt es halt ein paar Studien dazu, dass bei einem Antidepressivum im Beipackzettel steht, bereits nach dreimaliger Einnahme kann es sein, dass du als Frau nie wieder, also nicht nur während der Einnahme, sondern nie wieder Orgasmen haben kannst. Das bedeutet ja, auf epigenetischer Ebene ist da irgendein Schalter umgelegt worden und durch diese homöopathischen Ausleitungen versuchen wir, den wieder auf Werkseinstellung zurückzustellen und zwar auch in einer gewissen Reihenfolge. Dann ist zweite große Heilungsblockade Nervensystem, dass wir halt ganz, ganz viel mit diesen frühkindlichen Reflexen arbeiten und mit dem Nervensystem. Und dritte große Heilungsblockade ist eben Traumata. Und in dieser Reihenfolge, das greift dann auch irgendwann fließend ineinander über, gehen wir das halt mit dem Patienten in seinem Tempo durch. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar individuellere Heilungsblockaden, wie sagen wir Zähne mit toten Zähnen und all sowas oder chronische Infektionen. Das gibt's natürlich auch, aber das ist jetzt nicht so ein großer Meilenstein, den jeder Patient durchmachen muss, weil die Meilensteine, die ich gerade genannt habe, die muss bei uns in der Therapie jeder durchmachen. Diese anderen Heilungsblockaden, wie zum Beispiel eben ja tote Zähne oder chronische Infektion, das ist individuell, ob ich es beim Patienten machen und angehen muss oder halt auch nicht.
nutzt Duschen die Kraft von Vitalpilzen? Ich persönlich bin von der Wirkung von Heilpilzen wie Cordyceps, Chaga, Mandelpilz, Heritium, Reishi und Co. absolut begeistert. Das Faszinierende ist die adaptogene Wirkweise. Das bedeutet, dass Vitalpilze normalisieren und ausgleichen, ohne zu sehr zu hemmen oder zu stimulieren. Ganz im Gegensatz zu manchen Medikamenten oder auch Nährstoffen. Besonders in Zeiten erhöhter Beanspruchung wende ich Vitalpilze als meine natürlichen Unterstützer an. Die Azteken nannten übrigens Vitalpilze aufgrund ihrer gesundheitlichen Anwendungsmöglichkeiten auch Small Saints, also kleine Heilige. Und da kommt auch der Name des Vitalpilzherstellers meines Vertrauens her, Smains. Smains liefern wirklich hochwertigste Pilzextrakte. Und die Qualität ist entscheidend, denn leider finden sich im Internet viele wirkungslose Produkte. Deshalb verwendet Smains nur Biopilze aus der EU, anstatt aus China. Und Smains entwickelt durchdachte Rezepturen, die auf bestimmte Säulen abzielen. Meine persönliche Lieblingsrezeptur ist Fokus. Und das ist die Synergie aus Cordyceps und Heritium, die spürbar meine physische und mentale Leistungsfähigkeit und Stressresilienz steigert. Immun ist eine Kombination aus Chaga und Mandelpilz, die ich sehr gern für die Unterstützung des Immunsystems und auch beim Fasten empfehle. Neid baut auf den Pilzen Reishi und Heritium für entspannte Nächte auf und Balance unterstützt die innere Balance mit Reishi und Maitaga. Diese Flüssigextrakte können überall beigemischt werden, ohne dass ein Kapselschlucken nötig ist und sie schmecken angenehm süßlich. Mein Tipp ist also, dass du dir ein oder mehrere Säulen aussuchst und die Kraft der Vitalpilze für dich nutzt. Dafür kannst du meinen Code TIM5, T-I-M-5, alles groß und zusammen, benutzen und 5% auf der Seite smains.de/tim sparen. Das ist smains, smains.de/tim. In den Shownotes findest du den Link und meinen Code. Wenn du mehr über Vitalpilze und Smains lernen möchtest, dann höre dir gerne meine 3 Podcasts mit einem der Gründer Max Enter an.
Ja, das ist spannend. Ich meine, in meiner Arbeit stelle ich eben oft fest, also nicht mit Bewegung jetzt, aber bei Klienten letztendlich, dass man oft eben sieht, was ein Problem schon ist, was da an Traumata vielleicht irgendwie da ist. Und ich weiß, aber die kann ich jetzt noch nicht angehen. Und ich weiß als, ich bin kein Therapeut, ganz wichtig, aber ich weiß als Coach oder so, okay, wenn wir dieses Fass aufmachen, muss derjenige oder diejenige auch dazu fähig sein, das Ganze zu halten. Weil man weiß halt nie, was man nie weiß. Und wenn dieses Fass aufgeht, dieses, ich sag mal sogar so ganz einfach, oh, mein Job macht mich krank. Und aber diese Realisierung, die kann super, super schwierig und schlimm sein.
Definitiv.
Und deshalb würde ich das Fass halt nicht zu früh aufmachen.
Aber ein Fass geht, sobald der Patient oder der Klient mehr Energie hat, oft von selber auf, weil der Körper ja anfängt, wir unterteilen das ganz klassisch in Überlebensmodus und Lebensmodus. Und Energie ist der entscheidende Punkt. Wenn ich genug Energie habe, bin ich im Lebensmodus. Wenn nicht, bin ich im Überlebensmodus. Und sobald der Körper aber in den Lebensmodus kommt, kommen ja all diese Themen hoch. Ich merke bei meinem Patienten, es geht in die richtige Richtung, wenn sie sich einmal über Sachen beschweren, die sie sich am Anfang gar nicht beschwert haben. Wie, hey, auf einmal gehen mir das mit meinen Freunden, dass sie mich immer ausnutzen, voll auf den Sack. Oder mein Job auf einmal nervt mich voll. Dann weiß ich, wir sind auf der richtigen Spur, weil mehr Energie dann diese Themen hochholt. Wir haben halt eine gewisse Reihenfolge auch in den Bedürfnissen. Und sobald Energie und Überleben gesichert ist, dann kommen diese höheren Stufen und es kommt dann auch ganz von selber. Und wir müssen halt entscheiden, das ist ja das Wichtige mit Erfahrung als Coach und als Therapeut, wann ist es aber auch dran, dass wir die Themen, die unangenehmen Themen, auch mal wirklich ansprechen, weil wir werden, finde ich, dafür bezahlt, unangenehme Gespräche auch zu führen. Und unsere Erfahrung soll uns halt zeigen, ist es jetzt dran oder nicht, weil in der heutigen Welt möchte halt keiner mehr den anderen verletzen, keiner möchte mehr mal auf die Füße treten und deswegen führt keiner mehr ein unangenehmes Gespräch und dafür werden wir halt bezahlt, um mal zu sagen, hey, du musst jetzt da mal hinschauen. Und es ist halt ganz, ganz schwierig zu sagen, wann ist das dran? Und das ist halt unsere Erfahrung, die uns zeigt, hey, manchen darf ich das sofort sagen, manchen muss ich das halt viel, viel langsamer sagen. Und da sind wir dann nochmal bei dem Punkt, wo wir auch im Vorgespräch und auch als wir uns letztens persönlich gesehen haben, der da vielleicht ein bisschen mit Hilfe bringt, auch Thema zum Beispiel eben Astrologie, Universum, was ja so ein bisschen auch unsere Persönlichkeit mit beeinflusst, dass wir da vielleicht so ein bisschen sehen können, hey, wie kommuniziere ich denn mit einer Person, dass es für diese Person passt? Manche brauchen direkt ins Gesicht mal einen Arschtritt und manche brauchen es so ein bisschen mehr gestückelt, ein bisschen sensibler und das ist dann halt unsere Erfahrung, dass wir nicht wieder nur, wenn ich nur einen Hammer habe, sieht alles wie ein Nagel aus. Wenn ich immer jedem so kommuniziere, werde ich einigen das richtig kommunizieren und andere halt überhaupt leider nicht abholen. Und deswegen ist es ja da auch wieder so schön, dass man verschiedene Tools hat, wie ich halt mit Leuten kommunizieren kann, dass es bei ihnen bestmöglich ankommt.
Ja. Ja, du hast jetzt gerade Astrologie angesprochen. Das ist so tatsächlich ein Thema, da war ich immer nicht so tief drin. Dieses Jahr habe ich mich ein bisschen zwangsweise mehr damit beschäftigt. Und bei mir ist immer, ich bin ja ein sehr skeptischer Wissenschaftler irgendwie, aber tatsächlich ist bei mir ein wissenschaftliches Paradigma, dass ich Theorien, also wenn ich eine Studie machen würde, dann würde ich eine Theorie aufstellen und die Theorie testen. Und das heißt, der Wissenschaftler der macht auch Folgendes, dass er guckt, okay, ja, nehmen wir an, es ist wahr. Dann nehme ich an, es ist wahr und gucke, ja, funktioniert es denn? Und dann habe ich dieses Jahr eben zum Beispiel Human Design kennengelernt und ich dachte so, ja, eh Quatsch, aber ey, als Wissenschaftler teste ich es mal. N gleich 1 natürlich, keine Wissenschaft, aber Punkt. Und merke, scheiße, das ist die verdammt nochmal beste Persönlichkeitsanalyse, die ich hier bekommen habe. So.
Ja.
Wie das jetzt genau, die Mechanismen funktionieren, das weiß ich immer noch nicht. Aber es war für mich sehr, sehr interessant. Ich habe da jedenfalls nur gemerkt, dass wenn jemand einen wissenschaftlichen Anspruch hat, was dieses Denken angeht, dann und dann aber sagt, das gucke ich mir gar nicht erst an, meiner Ansicht nach hat derjenige dann oder diejenige was gar nicht verstanden, was eigentlich auch ein wissenschaftliches Credo ist.
Ja, ja. Das finde ich sehr interessant. Auch um da kurz nochmal einzuhaken, was ja da aber auch schon das Gefährliche ist, es ist einerseits super wichtig, skeptisch zu sein, weil heutzutage da kursieren so viele Sachen, wo ich wirklich sage, krass, also wir müssen skeptisch sein. Aber das Problem mit Studien ist ja dann auch immer, dass oft selbsterfüllende Prophezeiungen halt dabei sind. Und eigentlich müssten wir jede Sache komplett anschauen, kann sein, muss aber nicht sein. Und egal, wie sehr uns wir das einreden, es ist extrem schwierig, komplett neutral halt zu sein. Weil wenn du sagst, ich schaue es mir zwar an, aber ich bin skeptisch, wären wir schon in gewisser Weise es halt auch in diese Richtung beeinflussen. Wellenteilchendualismus. Das ist ja genau das Thema. Wenn der eine sagt, hey, das ist eine Welle, der andere sagt, das ist ein Teilchen und beide haben recht. Und da ist es halt so super schwierig mit Studien, dass wir wirklich halt sagen, hey, guck mal, ich bin zu 100% neutral, mir ist es verdammt egal, was da rauskommt. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen sind ja auch viele Studien dann so, wie sie sind, weil die halt mit einer gewissen Erwartungshaltung da reingegangen sind.
Ja. Ja, aber genau, meine Frage oder der Einstieg war trotzdem, was, also ich weiß, deine Partnerin, die hat für mich da auch eine sehr, sehr interessante Ausstrahlung, hat da interessante Sachen so mit mir schon gemacht, wo ich auch dachte, scheiße, verdammt, ich will das nicht glauben, aber ja, bringt ja alles nichts. Genau, ja, bring mal einen Einstieg zum Thema Astrologie, was dich da fasziniert und wie du das auch nutzt.
Ja, also ich habe mir immer gedacht, okay, wie kann es sein, dass Persönlichkeiten so unterschiedlich in zum Beispiel Geschwistern sind, die eigentlich sagen, Epigenetik, relativ gleiches Umfeld, auch wenn natürlich in der Schule und so Erfahrungen anders waren, aber man ist im gleichen Elternhaus aufgewachsen und Genetik ist ja bei Geschwistern und bei Zwillingen auch wirklich sehr, sehr ähnlich. Wie können die in der Persönlichkeit so krass anders sein? Und dann muss es doch noch irgendwas geben. Und wenn wir uns halt so ganz banale Sachen anschauen, okay, der Mond hat halt starke Einflüsse auf die Gezeiten, auf Ebbe, Flut. Also wir können ja das aus physikalischer Sicht nicht ganz von uns weisen. Und das heißt, es muss halt noch irgendeinen dritten Einflussfaktor geben, wo ich mir denke, okay, wir haben Genetik, wir haben Epigenetik, Umfeld und wir haben eben, sagen wir, ja, das Universum, Gestirne, Planeten, wie auch immer wir diesen auch physikalischen Einfluss anscheinend halt dann deuten wollen. Und da gibt's ja verschiedenste, da gibt's eben jetzt modernerweise Human Design, dann gibt es die klassische Astrologie, dann gibt es eben auch sowas wie eben jetzt das, was ich mir angucke, ist die traditionelle europäische Medizin, sehr, sehr stark beeinflusst von Paracelsus. Und Paracelsus war auch so eins der letzten Universalgenies, hat so ungefähr vor 500 Jahren gelebt. Und er hat halt damals schon gesagt, okay, er hat Medizin studiert und er hat in Italien Medizin studiert, so zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert. Und hat damals schon gesagt, okay, wir lernen immer noch die Medizin, die Galen, so um die Jahrtausendwende vor 1500 Jahren propagiert hat. Also er hat gesagt, okay, jetzt hat sich 1500 Jahre da nichts verändert, wird mal an der Zeit. Und der ist halt dann durch sehr große Teile Europas gereist und hat sich halt verschiedene Sachen angeguckt. Und damals war ja Astrologie noch ein riesen Themengebiet einfach. Jeder, der Medizin studiert hat, war in Astrologie ausgebildet. Und die Astrologen waren mit die wichtigsten Jobs an den Königshäusern und an den Adelshäusern, weil die halt große Vorhersagen auch über das Wetter, Ernte und all solche Sachen einfach treffen konnten. Und in der klassischen, in dieser traditionellen europäischen Medizin schaut man sich halt an, okay, als du geboren wurdest, welche Planeten waren da über deinem Sternbild? Das heißt, dein Sternbild, dein Sternzeichen hat Einfluss auf dich, aber eben genau die Planeten, die dann auch über dem Horizont waren, haben einfach physikalisch Einfluss auf dich. Und dann sagen auch viele, hey, wie sollen das sein? Die sind so weit weg, wie sollen die denn wirklich physikalisch Einfluss auf uns haben? Aber wir wissen, dank der NASA zum Beispiel, dass jeder Planet durch seine Rotation gewisse Sounds, also wirklich physikalische Wellen abgibt, die die NASA auch aufgezeichnet hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt bei YouTube oder Google eingibt, Sound des Planeten Saturn, Mond, Sonne, dann sind das alles verschiedene Herzzahlen und Töne. Und durch diese physikalischen Wellen haben die halt Einfluss auf uns, während wir geboren wurden. Und da kriegt man natürlich so ein bisschen Hinweise darauf auf körperliche Leiden. Zum Beispiel jemand, der von Planet Mars oder Venus beeinflusst wurde, hat andere körperliche Möglichkeiten oder kriegt wahrscheinlich mehr Probleme mit den dazugehörigen Sachen. Aber eben auch auf der Verhaltensebene und auf der emotionalen Ebene werden wir halt natürlich dadurch geprägt. Und man kann einerseits auf dieser emotionalen Ebene halt gucken, okay, lebst du nach deinem Planeten, was schon mal gesundheitlich besser wäre, oder irgendwo auch nicht. Und wir wissen halt auf dieser körperlichen Ebene, dass das eben auch Einfluss hat. Zum Beispiel Mars, der Kriegsgott, Kriegsplanet, hat ganz, ganz viel mit dem Thema Eisen halt zu tun. Das heißt, wahrscheinlich werden Leute, die Einfluss von Mars haben, eine gewisse andere Thematik mit dem Thema Eisen haben. Sei es, dass die halt vielleicht zu Eisenüberschuss neigen oder eben auch mehr zu Eisenmangel neigen. Venus ist Kupfer, dass die halt wahrscheinlich eine Thematik mit Kupfer haben. Und da gibt's halt noch viel, viel mehr. Und ich benutze es in der Praxis jetzt noch nicht so sehr, wie ich das gerne möchte. Aber das wird jetzt für dieses Jahr, für 23, definitiv sehr, sehr weit Anfang des Jahres sein, dass ich das einfach noch ein bisschen mehr reinnehmen möchte, um noch individueller mit meinen Patienten umgehen zu können, was eben körperliche Sachen angeht, auch gewisse eben Nährstoffsachen, dass ich glaube, je nach Planet hast du einfach bei gewissen Sachen nochmal einen höheren Bedarf als andere, aber eben auch schau, okay, lebst du eben in diesem Bild, weil das halt auch ganz, ganz viel sagt, zum Beispiel, wenn du Planet Sonne hast, wenn du Planet Jupiter, Saturn hast, kannst du eigentlich nicht im Angestelltenverhältnis sein. Du bist unfassbar freiheitsbedürftig. Und das hast du ja auch bei Human Design gesagt, dass es halt da auch gewisse Charts gibt, wo man sagt, hey, du kannst einfach nicht im Angestelltenverhältnis sein. Aber wenn halt dann, sagen wir wieder, der andere Einflussfaktor Epigenetik, Umfeld, deine Eltern, die immer gesagt haben, Sicherheit, 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 du musst erstmal hier einen schönen Job bei BMW haben, wo du abgesichert bist, dann wirst du halt wahrscheinlich große Probleme damit kriegen. Und dann könnte man ja aus der eben Astrologie sagen, hey, guck mal, das entspricht überhaupt nicht deinem Wesen. Du musst da vielleicht nochmal halt hinschauen. Und das ist, finde ich, halt super, super spannend, weil man es nochmal viel, viel individueller eben gestalten kann. Und wie immer führen viele Wege nach Rom. Und ich glaube, wie gesagt, dass klassische Astrologie, diese traditionelle europäische Medizin, Human Design, jeder so seine eben Stärken hat, weil wenn du halt dich wirklich mit Leuten unterhältst, die davon Ahnung haben, ist es halt krass, was die dir für Feedback geben, wie bei dir, wo du halt sagst, hey, guck mal, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Das wäre halt sehr, sehr krass, wenn es einfach nur Glückstreffer gewesen wäre.
Ja, also ich bin im Moment auch in dieser Phase, wo ich nicht öffentlich kurz darüber rede, dass ich sage, ich arbeite damit. Ich bin eher so in der Beobachtungsphase. Ich experimentiere mit mir selbst und beobachte eben anderen. Zwei, drei Dinge dazu. Du hast gesagt, es gibt noch was neben Genetik. Und ich glaube, eine Idee, und da bin ich aber auch kein Experte oder so, von Human Design oder dem I Ching, auf dem eben viel da basiert, ist aber tatsächlich, dass die Planeten direkt auf die Genetik auch Einfluss haben sollen. Also das könnte mehr oder weniger dasselbe sein. Keine Ahnung, gibt für mich als Wissenschaftler sehr, sehr schwierig, aber Beobachtung. Und was, du hast das Ganze aus dem Nebensatz angesprochen, das war für mich wirklich mindblowing. Ich habe in einem Nebensatz in einem Buch dann gelesen von einem Experten für Human Design, eben, der gesagt hat, ja, er stellt fest, dass alle Menschen in seiner Praxis, die Autoimmunerkrankungen haben, dass die nicht ihr Design leben. Also genau wie du gesagt hast, die sind zum Beispiel jetzt Projektoren oder also ein Typ, die eigentlich nicht mit Struktur und Angestelltenverhältnis, 9-to-5-Job klarkommen, aber das also machen. Also praktisch nicht in ihren Rhythmus praktisch leben. Also habe ich einfach nur die Beobachtung aus Spaß mal Angestellten, habe alle meine Klienten angeguckt und es war, ich glaube, 100% Match. Nicht ganz, aber so ungefähr. Und was ich festgestellt habe, alle, die nicht ihr Design da leben, also so massiv, haben Autoimmunerkrankungen da entwickelt. Und wie gesagt, das ist was, das würde ich denen da gar nicht, also das kann ich im Moment noch nicht irgendwie in den Mittelpunkt stellen, mache ich auch nicht, aber es ist eine Beobachtung. Und ich lade jeden Hörer dazu ein, sich da einfach mal offen zu halten und mal zu beobachten. Das kann ja nicht schaden, bevor man da irgendwie...
Definitiv, definitiv. Und wie gesagt, alleine der Mond, das kann man ja physikalisch gar nicht bestreiten. Und wie gesagt, wir können mittlerweile ja wirklich messen, wie das wirkt. Und zum Beispiel in der letzten Fortbildung hat der Arzt, wo wir waren, einen wieder gesund gemacht, der sehr, sehr intelligent war. Und der hat dann, nachdem er ihn gesund gemacht hat, also er hat ihn nicht gesund gemacht, er hat ihn begleitet, das ist jetzt wieder Wortklaberei, aber der hat dann auf jeden Fall nochmal Medizin studiert und hat seine Doktorarbeit dann geschrieben über die Einflüsse von Sonnenstürmen auf die HRV. Und er hat dann einen Arzt in einer der arabischen Länder gefunden, der mit jedem Patienten HRV-Messungen konstant gemacht hat und hat dann die Daten, die wir über Kalender, über Sonnenstürme wissen, mit diesen HRV-Daten abgeglichen. Und es waren Haufen Daten. Und er hat gesagt, 1:1 hast du Auswirkungen auf die HRV über Sonnenstürme. Und da sehen wir halt, dass diese Planeten einfach physikalisch Einfluss auf uns haben. Und wie gesagt, das ist ja heutzutage einfache Physik. Wie dann diese Einflüsse sind, das wird sich über die Zeit noch zeigen. Aber ja, ich vertraue halt dann schon auch so gewissen Künsten und Wissenschaften, die halt über tausende von Jahre alt sind. Die hätten sich einfach überhaupt nicht bewährt, weil es gibt zu viele skeptische Menschen. Und wenn es sich überhaupt nicht bewährt hätte, dann wäre das vielleicht mal ein Trend oder ein Hype gewesen. Aber Hypes, die, wo nichts dahinter steht, die verschwinden halt wieder. Und davon kennen wir tausende im Gesundheitsbereich, von denen keiner mehr spricht, wie Makrobiotik, auf das ich letztens gestoßen bin. Es war anscheinend mal ein Riesenhype, habe ich aber davor nie gehört. Und wenn da aber nichts dahinter ist, dann verschwinden die auch lieber. Aber Astrologie zum Beispiel ist seit tausenden von Jahren nicht verschwunden. Die Kirche hat es natürlich versucht. Ne? Deswegen ist es ja heutzutage so ein bisschen in Vergessenheit und ins Lächerliche gerutscht, dass man sagt, okay, irgendjemand liest gerade das Horoskop vor oder da steht halt so ein kleiner Absatz über dich, der jetzt genau zustimmen sollte. Das ist ja lächerlich gemacht. Aber da waren ja gewisse eben Gründe dahinter, warum das halt so passiert ist.
Ja. Ja, das ist eben super interessant, weil ich probiere das immer so ein bisschen so herzuleiten, was ich dann so ein bisschen interessant finde, dass wir im Moment gerade immer mitkriegen, wie alles in unserem Körper miteinander verbunden ist. Gehirn, Darm ist, denke ich, eben klar und so weiter. Wenn ich Krafttraining mache, beeinflusst das meine Hormone und so weiter und so fort. Also alles in unserem Körper ist miteinander verbunden. Und dann hast du aber gerade gesagt, ja, auch physikalisch ist auch, sind wir ja auch mit unserer Umwelt verbunden. Und dann ist der, ist es auch nicht weit hergeholt zu sagen, ja, welche Luft wir atmen, beeinflusst uns irgendwie auch. Wenn die halt stickig ist, geht es nicht gut und so weiter. Und wenn wir schlechtes Licht kriegen, das von außen kommt, dann können wir abends eben nicht schlafen, wenn das zu helles Blaulicht ist. Und dann merken wir, okay, ja, auch alles, was außerhalb von meinem Körper ist, ist mit uns verbunden. Und von da aus muss man nochmal extrapolieren und praktisch merken, okay, ja, dann ist eigentlich alles miteinander verbunden. Und das wissen natürlich auch eigentlich Naturvölker, die durchaus ja ein ganz anderes Bild haben, die oftmals eben sich als Teil von der Umwelt begreifen, insofern, dass sie eben auch der Baum mit sind und gepflegt werden müssen, weil wir alle miteinander abhängig sind. Ja, und damit durch diese Vernetzung, die man jetzt auch mit Systemtheorie ganz gut beschreiben kann tatsächlich, da ist es eigentlich wirklich nicht weit hergeholt zu sagen, ja, vermutlich haben vielleicht die Sonne und so weiter schon einen Einfluss.
Ja, und wieso ist es denn halt ansonsten so, dass manche Leute sagen, boah, ich brauche die Sonne und ich kann ohne die Sonne nicht leben, und manche Leute meiden halt die Sonne mehr und sagen, hey, ja, fühlt sich unangenehm an, mir ist zu heiß, ich verbrenne sofort. Und jetzt sagen wir auf dieser rein hormonellen Ebene, okay, Vitamin D, was ja viel, viel mehr, die Sonne ist ja viel, viel mehr als Vitamin D, aber das kennen jetzt alle, ist ja für alle auf dieser Ebene wichtig, aber warum sind manche komplette Sonnenanbeter und manche halt eher nicht? Und ich bin ein krasser Sonnenanbeter und ich dachte vielleicht, okay, habe ich das halt von meinem Papa, der ist auch so, oder vielleicht habe ich das einfach Placebo, weil ich weiß, wie wichtig das alles ist. Ich kann stundenlang in der Sonne liegen und brauche das auch. Und ich habe auch am Ura-Ring zum Beispiel gemessen, meine HRV im Sommer viel, viel höher als im Winter und im Herbst im Durchschnitt, und ich verbrenne halt auch nicht, obwohl ich auch nicht der dunkelste Hauttyp bin. Und meine Planetenkonstellation hat er jetzt eindeutig angegeben, Planet Sonne. Und das ist halt ein riesen Thema. Und zum Beispiel andere halt nicht. Und da, wie gesagt, ja, kann einfach mal jeder für sich reinfühlen. Und das Schöne ist ja, jeder darf ja zuhören, jeder darf sich seine Rosinen picken. Und jeder von uns,
da aber bin ich auf Social Media.
aber da sind wir auch dabei. Wenn alles wieder verbunden ist, ich glaube natürlich schon auch an einer gewissen Weise an eine Art, ja, Schicksal, Lebensplan, und jeder hat sein eigenes Tempo. Und wie du schon sagst, wenn dieses Thema mit Human Design vielleicht vor 2-3 Jahren auf dich gekommen wäre, hättest du vielleicht gar nicht so darauf reagiert. Es war halt auch genau jetzt am richtigen Zeitpunkt darüber, dass du jetzt zuhörst. Und jeder, der jetzt zuhört, hört, es gibt ja keine Zufälle. Jeder, der jetzt zuhört, hört er jetzt hier zu, weil wahrscheinlich irgendwas mit dem, was wir hier besprechen, mit ihm gerade irgendwie resonieren wird. Und genau deswegen hört er ja auch zu. Und wie gesagt, deswegen kommen ja diese Themen, finde ich, auch immer genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns. Oder sie kommen irgendwann nochmal auf uns und dann denkt man, ha, jetzt begegnet mir das Thema schon wieder. Irgendwas scheint da dran zu sein. So, da haben wir auch darüber geredet, wie wir es mit Büchern machen. Wenn ein Buch ein zweites Mal mir begegnet, dann weiß ich, jetzt muss ich es lesen. Jetzt ist es an der Zeit dafür. Ich glaube halt einfach nicht mehr an Zufälle. Und das Schöne ist, je mehr man da in Synchronität damit lebt, desto mehr hat man die ganze Zeit Glück. Jeder kann es nennen, wie er möchte. Aber also es ist unfassbar, was ich dieses Jahr für Glück hatte. Und daran glaube ich halt einfach nicht. Du lebst halt einfach im Einklang oder halt nicht im Einklang.
Na gut, dann ist ja auch erst der 2. Januar, aber nee, aber ich finde das, also ich mache mir eben viele Gedanken, also ich probiere ja konstant irgendwie zu verstehen, wie Leben und so weiter funktioniert und immer wieder Paradigmen auch Zweck sind, das irgendwie zu verstehen. Und ich mache mir eben auch Gedanken, warum oder wie schwer Paradigmenwechsel sind, weil das ist so faszinierend, was wir gerade meinten. Ja, auf der einen Seite ist uns völlig klar, Mond macht eben Gezeiten, Sonnenlicht beeinflusst unseren Schlaf, unsere Energie am Tag, wir lieben Sonne. Und dann sagen wir oder ich eben, ja, aber Planetenkonstellation, Sternbilder, ist alles totaler Schwurbel, ist alles totaler Quatsch. Und das ergibt ja, wenn ich das mal sagen, ich würde eher bin ganz unbefleckt, ergibt das nicht viel Sinn. Also ja. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ja. Das eröffnet mir zumindest eigentlich das, dass ich mich offen halten sollte, das nicht doch zu testen, diese These.
Definitiv. Und da sind wir dann wieder beim Themengebiet Nervensystem. Unser Gehirn möchte als allererstes immer überleben. Und deswegen ist Veränderung, egal ob sie positiv oder negativ ist, erstmal immer für unser Gehirn bedrohlich, weil unser Gehirn überlebt durch Vorhersage. Und immer wenn unser Gehirn eine richtige Vorhersage trifft, ob jetzt diese Vorhersage gut oder schlecht ist, fühlt sich unser Gehirn erstmal sicher. Und alles, was diese Vorhersagen gefährdet, bedeutet für unser Gehirn erstmal Gefahr. Und deswegen ist ja Veränderung für viele Leute auch Gefahr. Und unser Job ist ja eigentlich, dass wir es schaffen, dass die Leute ihre Gewohnheiten ändern. Und da sind wir eben beim Nervensystem. Und je höher das Gefahrenlevel im jeweiligen Nervensystem ist, desto bedrohlicher ist jede kleinste Veränderung, weil unser Gehirn sofort sagt, boah, ich weiß gar nicht, was soll ich denn dann essen, wenn ich das und das nicht mehr? Und deswegen ist unser Nervensystem wieder da so entscheidend, das erstmal runterzufahren, dass es sagt, okay, eine kleine Veränderung ist keine Bedrohung, weil unser Gesamtbedrohungslevel halt sehr, sehr gering ist. Und unser Gehirn möchte immer erstmal überleben, 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 dann kommt Fortpflanzung. Und wenn unser Gehirn sich halt super bedroht fühlt, weil zum Beispiel auch unsere Augen gar nicht richtig funktionieren, unser Gleichgewichtssinn nicht funktioniert, unsere taktilen Reize nicht funktionieren oder auch jede Bewegung wieder bedeutet, ich könnte jederzeit stürzen, Sturz ist super gefährlich, dann ist halt auch jede andere Veränderung super, super gefährlich. Und wir sehen halt einfach, je besser das Nervensystem funktioniert, desto leichter fällt es dem jeweiligen zu lernen, zu verändern und halt über solche Sichtweisen auch eben nachzudenken.
Bist du Therapeut, Arzt, Trainer oder Gesundheitsexperte und möchtest Bewegung als Schlüssel zu ganzheitlicher Gesundheit für deine Klienten nutzen? Egal an welchem Aspekt von Gesundheit du primär mit deinen Klienten arbeitest, ob es eher mental oder eher körperlich ist oder über Nährstoffe. Eine Mobilitätsroutine und gesunde Bewegungsgewohnheiten im Alltag sollten Bestandteil eines jeden gesunden Lebensstils sein, damit Heilung möglich wird. Ich weiß natürlich auch, dass deine Zeit mit deinen Klienten begrenzt ist. Deshalb habe ich gemeinsam mit MitoCare einen Online-Kurs entwickelt, der eine Hausaufgabe und der tägliche Begleiter für deine Klienten ist. Dieser Kurs enthält einfache und effektive Routinen zum Nachmachen, sowie Hintergründe zur Körperlogik und praktische Schritte, den Büroalltag artgerechter zu gestalten. So kannst du deine Klienten ohne Mehraufwand deinerseits einen ganzheitlicheren Ansatz liefern. Den Link zum Kurs findest du in den Shownotes. Diesen Kurs kannst du direkt an deine Klienten weitergeben. Wenn du als Gesundheitsexperte die Idee hinter meinem integrativen Bewegungskonzept kennenlernen möchtest, dann lade ich dich zu meinen 2-Tage-Seminaren ein, die offline und online stattfinden. Die nächsten Daten der Seminare findest du ebenfalls in den Shownotes. Alle meine Kurse, Guides und Workshops findest du auf thinkflowgrow.com.
Super spannend. In meinem Kopf poppt gerade dieses Bild auf, dass wir uns eben entwickeln und dann entwickeln wir uns immer weiter, nehmen immer neue Schichten auf und bei dem Thema Gewohnheiten ändern. Und dann sind wir auch am Thema irgendwie, dass wir uns grundlegend ändern, das ist ja was ganz Gruseliges. Wenn wir eine Identität haben, uns mit dem Selbst identifizieren, aber ja dann, wenn wir was ändern wollen, auch vielleicht eine Anschauung, die wir haben, die uns eben im Moment eigentlich ja krank macht, dann kann das ja eben so sein, dass wir das Gefühl haben, ja, unser ganzes Selbst löst sich auf, ist wirklich bedroht und das ist wahrscheinlich das Gruseligste, was wir je hatten oder haben können irgendwie. Ja. Und da ist natürlich interessant, wie wir das letztendlich, also das ist einfach so mein Kopf, wie gefährlich das sein kann, weil das ist mein Kopf insofern, weil das mir eben auch so geht. Ich habe mich viel identifiziert mit verschiedenen Sachen. Das können einfache Dinge wie Sportarten sein, aber das ist auch schon schwierig. Also Klettern oder sowas, der Crossfitter und so weiter. Wenn ich das nicht mehr mache, wer bin ich dann? Und da finde ich eben wichtig die Idee, dass ich möchte mich entwickeln bis zu meiner Essenz, zu meinem wahren Selbst und alles andere aber von mir trenne, weil nur so ist Wandel möglich. Weil dann kann ich mich wandeln, aber meine Essenz bleibt praktisch da. Und die zu finden, das ist halt essentiell. Und das kommt ja mal natürlich in den Kopf, weil ich in deinen Podcast-Listen geschaut habe. Und da hattest du oder ihr bei Hormon Connection auch einen Podcast, wo ihr das Thema selbst angesprochen habt. Ich habe ehrlich gesagt nicht reingehört, aber das kommt mir so vor, als wenn es irgendwie dazu passt, die Reise zum wahren Selbst, die Reise zur Gesundheit.
Ja, ja. Und darum geht's ja auch in der gesamten Therapie, dass wir eigentlich mit dem Patienten gemeinsam, oder er macht es ja, wir sind ja immer nur Begleiter, wie so eine Art Zwiebel Schicht für Schicht abträgt und zu sich wirklich findet und wirklich zu seinem Selbst halt findet. Und ich sage immer, mein Ziel in der Therapie ist es mit dir, dass du der Mensch wirst, warum du eigentlich auf diesen Planeten gepackt wurdest. Und all diese Schichten, die da oben drüber gepackt wurden, die nehmen wir halt weg und geben dem Körper und dem Geist das, was ihm fehlt, damit er sich dahin auch entwickeln kann. Also wir müssen ein paar Sachen halt wegnehmen und da müssen wir ein paar Sachen reingeben, dass der Patient sich halt selber findet. Und das größte Problem, da sind wir eben wieder bei Entwicklung, beim Nervensystem, bei Traumata, ist, dass ganz, ganz viele einfach in diesem Entwicklungsschritt der Symbiose stecken geblieben sind. Und wenn wir in dieser Symbiose stecken geblieben sind, haben wir nie unsere Autonomie entwickelt. Und dann fällt uns das halt unfassbar schwer, uns selbst zu entwickeln und wirklich zu unserer Meinung zu stehen. Und genau deswegen haben wir auch, funktionieren ja so viele Sachen und deswegen, also funktionieren so viele Sachen von der Gesellschaft aus, weil sich ganz, ganz wenige trauen, zu sich selbst zu stehen und zu sagen, hey, das bin ich, das mache ich jetzt, sei es eben beim Thema Ernährung, dass man mit allen Freunden essen geht und sagt, hey, ich esse jetzt aber glutenfrei. Und viele sagen, boah, ich kann das nicht, ich möchte doch hier nicht auffallen, was denken die dann über mich, weil die in dieser Symbiose noch stecken sind und die können nicht ihr selbst leben, weil sie noch in dieser Symbiose sind und in der Symbiose bedeutet es, wenn ich von den anderen abgelehnt werde, dann werde ich sterben, dann werde ich von der Herde ausgestoßen. Wir sind wieder beim Überleben. Das heißt, die meisten sind in dieser Entwicklungsreife, sind wir wieder bei der neuromotorischen Reife und in der Entwicklung noch in diesem symbiotischen Zustand, entweder mit ihren Eltern, mit ihrem Partner, mit ihrem Chef, mit ihren Freunden und identifizieren sich halt darüber. Und wenn es nicht Friede, Freude, Eierkuchen mit denen ist, dann sagt unser Gehirn, Alarm, Alarm, Gefahr, wir werden sterben, der andere verstößt mich. Und da, deswegen, so schließt sich ja dieser Kreis immer wieder, warum all diese Sachen so wichtig sind. Und wenn wir an diesem Selbst nicht arbeiten, wird die Person niemals für sich selbst halt einstehen können. Und darum geht's ja, dass ich sage, wenn ich müde bin und irgendjemand hat mich eingeladen, dann sage ich halt, hey, tut mir leid, mir geht's heute nicht gut, ich muss mich ausruhen, ich kann heute nicht kommen, hat aber halt auch nichts mit dir zu tun. Man hat Angst, dass der andere dann beleidigt ist, weil ich heute abgesagt habe. Und darum geht's ja, dass der Patient sagen kann, hey, ich brauche heute meine Ruhe und es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, aber ich muss halt als erstmal auf mich hören. Und das ist das große, große Ganze, worum es halt eigentlich geht, damit die Person am Ende wirklich halt erstmal auf sich selber schaut, was viel mit Selbstliebe, mit Selbstwert zu tun haben. Und der große, große Teil der Leute heutzutage stellt halt andere Leute und die Bedürfnisse aller anderen erstmal über sich und man selbst kommt immer als Letztes. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Spruch, du bist Batterie oder Mülleimer für andere und gibst halt allen deine Energie. Und das Spannende ist eben, wenn du den Leuten mehr Energie gibst und den Nährstoffen gibst und wir arbeiten ja mit der Haarmineralanalyse, dann siehst du oft, dass die Werte zum Teil gar nicht ansteigen. Und dann sagt der Patient, ja, aber ich nehme doch so viele Nährstoffe. Sag ich, ja, aber du nimmst diese Nährstoffe gerade nicht für dich, sondern für alle andere. Du hast zwar mehr Energie, aber du gibst diese Energie 1:1 sofort allen anderen, nur nicht dir selber. Und dann kann ich halt dem Patienten mit diesen Werten wirklich zeigen, hier schwarz auf weiß, guck mal, deine Speicher steigen nicht an. Die Nährstoffe funktionieren, das funktioniert alles. Aber hier siehst du schwarz auf weiß, dass du die Energie jedem anderen gibst, nur nicht dir selber. Und jetzt ist es an dem Zeitpunkt, dass wir darüber nachdenken, wo verschenkst du und verschwendest du deine Energie an alle anderen, nur nicht an dich selber. Und dann ist spätestens der Punkt, wenn ich diese harten Gespräche führen muss, hey, du musst über deinen Job nachdenken, du musst über deine Beziehung nachdenken, du musst über die Beziehung zu deinen Eltern nachdenken. Und jetzt ist es am Punkt, weil sonst kommen wir hier nicht weiter.
Super spannend. Also Symbiose, das hatten wir davor nicht, bedeutet praktisch die Bindung an die Bindungsperson, Eltern von
Bindungsperson oder sogar die Verschmelzung eben. Die Verschmelzung, dass man, wenn du ein Baby hast, denkt ja das Baby ganz zu Beginn, dass das Baby und die Mama eine Person sind. Und erst danach kommt irgendwann später, ich bin ich und du bist du. Und erst dann, weil erst Baby heißt ja immer nur ich, alles meins. Und irgendwann teilt das Baby auch mal und sagt, hey, ich gebe dir auch was davon ab. Und dann geht diese Autonomie los, dass sich halt das Kind wahrnimmt mit getrennten Personen. Und das ist ja so, am Anfang haben wir den Mutterschutz, das Baby ist nur bei der Mama, das Kind ist nur bei der Mama. Und irgendwann wird die Welt entdeckt und dann ist der Papa auch viel, viel interessanter. Und dann wird halt die Welt entdeckt. Und dann, wenn alles zu viel ist und man wieder Sicherheit braucht, geht man wieder zur Mama und Abenteuer ist Papa. Und ganz, ganz viele sind halt einfach in dieser Verschmelzung nie rausgekommen. Und die haben zum Teil gar keine eigene Meinung, sondern da wird halt das gemacht, was die Eltern von einem wollten. Und man hat den Beruf ausgesucht, den die Eltern wollten und den Partner am besten noch wie die Eltern ausgesucht. Und man ist nicht weit weggezogen am besten. Und wenn es den Eltern schlecht geht, muss ich mich komplett für meine Eltern aufopfern und mich um die kümmern. Und da sind halt ganz, ganz viele noch drin. Und das bedeutet nicht, dass es schlecht ist, sich um seine Eltern zu kümmern. Die Frage ist aber immer die Intention dahinter. Mache ich es, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe und ein schlechter Sohn oder Tochter bin? Oder mache ich es, weil ich meine Eltern wirklich liebe und für die da sein möchte? Aber setze ich halt auch manchmal Grenzen und sage, hey, jetzt muss ich erstmal mich um mich selber kümmern und dann kann ich mich wieder um euch kümmern. Und das ist halt der große, große Unterschied. Und die meisten, ich arbeite ja sehr viel mit Frauen, wenn ich die frage, hey, hast du Lust darauf? Und so, ja, ich muss jetzt zu der Party gehen. ja, wieso musst du? Ja, was denken sonst denn die anderen über mich? Und ich muss doch, dann sage ich, nein, musst du überhaupt nicht. Und dann sind wir erstmal wieder bei dem Bereich, dass den Leuten es erstmal halt überhaupt bewusst werden muss. Und dann können wir an diesen Mustern arbeiten. Und es ist halt ein Riesenunterschied auch nochmal in der Traumatherapie zwischen Bewusstsein. Die Leute haben das im Verstand. Aber viele Leute wissen ja zum Teil auch über ihre schlechten Gewohnheiten. Das reicht ja für die meisten aber nicht aus, um es zu verändern. Und da kommt halt oft Traumatherapie ins Spiel, weil Traumatherapie halt am Unbewussten und Unterbewusstsein ansetzt und nicht nur an diesem Bewussten, worüber man sprechen kann. Deswegen ist auch oft diese klassische Psychotherapie so, ja, zum Teil wirklich sinnlos, wenn nicht sogar schädigend, weil du immer wieder über diese schlimmen Sachen redest, aber überhaupt nicht geguckt wird, in welchem Zustand des Nervensystems bist du da. Viele Leute sitzen dann in der Psychotherapie, sind im Freeze-Mode, komplett zugestarrt und reden dann immer wieder über schlechte Dinge und kommen halt 0,0 über Sprache und Gesprächstherapie an diese unterbewussten Themen ran und wundern sich nach 5 Jahren Psychotherapie, dass es ihnen schlechter denn je geht. Ja, weil du über Sprache da einfach nicht ans Unterbewusstsein rankommst.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, ist, also du hast gesagt, ja, wir müssen authentisch irgendwie leben, eben das klar kommunizieren und dann durchaus auch Nein sagen und sowas, oder auch so Selbstliebe und solche Dinge. Was ich eben sehe, ist, dass es eine Reise ist, das eben zu können. Und es ist ganz wichtig, eben für sich selber zu reflektieren, dass ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Und ich finde es auch tatsächlich nicht immer so einfach zu sagen, was will ich wirklich? Also, weil es gibt diese Geschichten, wo ich sage, ich will das nicht, ich muss das für mich tun. Und eine Frage, die ich dann immer wieder stelle, ist eben dieses, was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Weil zum Beispiel in meinem Fall kann das sein, ja, ich muss mich jetzt um mich kümmern, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und das ist oft eine Lüge. Ich bin so stark, so gesund, dass tatsächlich mein Bedürfnis eigentlich tatsächlich wäre, zu dieser Party oder wohin zu gehen. Und also es muss nicht sein, dass diese erste Antwort, die man sich selber gibt, oder nur weil Marc jetzt sagt, das ist das, was man wirklich will, das muss nicht das sein, was man wirklich will. Der Punkt ist, ich sehe, weiß nicht, bei Social Media und so weiter, das Thema Selbstfindung, Selbstliebe, Spiritualität ist irgendwie ja groß und da werden oft Abkürzungen irgendwie gegangen, wo bestimmt mit Affirmationen, Glaubenssätzen und so weiter so schnell gearbeitet wird und Leute übernehmen dann Affirmationen, machen dann so einen Kurzschluss oder sowas und übernehmen dann Dinge, die eigentlich nicht sie selbst sind. Und das ist meiner Ansicht nach nicht zielführend. Weil dann ist zwar schön, dass ich mir eine neue Geschichte erzähle, wie ich bin, was ich will, aber wenn das nicht meine Geschichte ist, dann habe ich jetzt endlich da immer noch nichts gewonnen. Das ist eine große Kritik, was ich eben jetzt gerade zur Zeit so sehe. Ja.
Ja, definitiv. Und wie du halt gesagt hast, es ist eine Reise. Das ist ja bei uns auch nicht über Nacht gekommen. Und das ist nicht über Nacht gekommen, die Krankheit, das Symptom, es wird auch nicht über Nacht gehen. Und wir reden ja ganz, ganz viel über Entwicklung. Und Entwicklung bedeutet halt ein Zeitabschnitt. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, selbst wenn du jetzt sagst, was will ich wirklich, und das ist die richtige Antwort, heißt das ja nicht, dass du in 3 Monaten genau die gleiche Antwort hast. Das macht es ja auch manchmal so abschreckend für die Leute, aber ich finde es eher schön, dass es halt wirklich eine schöne Reise ist, die man gehen darf und jeder in seinem eigenen Tempo. Mein Tempo ist ein ganz anderes und meistens halt ein schnelles Tempo, wie man vielleicht an meiner Sprache schon hört. Und manche haben halt ein viel, viel entspannteres Tempo. Und das ist ja völlig okay, dass man halt, das finde ich das größte Problem, glaube ich, auf Social Media, dass sich die Leute halt anfangen zu vergleichen. Und eigentlich würde ich jedem Patienten zu Beginn sagen, hey, mach bitte für 1 Monat Social Media aus, lösch Instagram und was alles von deinem Handy und mach erstmal nur deins. Alles wird viel, viel entspannter werden. Und ich glaube, da stimmst du mir auch zu, wenn wir es nicht beruflich bräuchten, würden wir es auch beide löschen. Und natürlich hat es gewisse auch Vorteile, mit Leuten in Kontakt zu bleiben und es gibt viele interessante Leute, denen man folgen kann, aber die Gefahr der Sucht und des Vergleichens ist halt einfach super, super groß und es kostet immer Energie, sind wir wieder bei Energie, dass wir es halt nicht tun. Und irgendwann hat man halt keine Energie mehr und dann ist man da drin und dann ist auf einmal eine Stunde vergangen und du denkst, was habe ich jetzt hier eigentlich gemacht? Und deswegen ist das halt so eine große, große Gefahr mit Social Media, dass sich die Leute da vergleichen. Und ich glaube einfach, wenn die schon mal sagen würden, ich mache jetzt 1 Monat kein Instagram, oder ich lösche es mal für 1 Monat von meinem Handy runter, würde wahrscheinlich deren Stresslevel um 10% fallen.
Ja, ich wollte jetzt das Wort Selbstfindung sagen. Das klingt halt Selbstfindung total komisch konnotiert, aber das ist einfach wichtig auf der Gesundheitsreise, das ist schon so. Und ich stelle fest, wenn ich lange auf Social Media war, dass ich dann teilweise, dann überlege ich, was will ich jetzt? Und für mich ist dann immer, ich muss mich erst wieder finden, so komisch das klingt. Ja, ich habe dann so Ideen. Es kann sein, ich weiß davor, oh, ja, heute mache ich mir einen ruhigen Abend, dann mache ich Social Media auf, schaue mir 3 coole Krafttrainingsfeeds an. Danach habe ich das Gefühl, ich muss unbedingt jetzt trainieren gehen. Und dann merke ich aber, ich habe vorhin entschieden, ich bin ab gerade zu viel trainiert, ich bin eigentlich schlapp und das kann ich nicht tun. Und ich sage immer so, mir wird ins Gehirn geschissen und danach sind wir so inspiriert. Inspiration kann echt eine Bitch sein, sage ich auch immer so gerne, weil Inspiration uns auch mal wegziehen kann. Und da eben ganz gefährlich, wenn wir das reflektieren und differenzieren, ist das okay? Also wir können auch dadurch, dass wir diese Inspiration kriegen, mehr rausfinden, was wir wirklich wollen. Das kann auch sinnvoll sein, aber wenn wir das eben annehmen und denken, dass wir das wollen, ist das super, super, super gefährlich.
Ja. Und da fehlt ja auch wieder der Kontext. Du siehst zwar jetzt gerade dieses Trainingsvideo, aber es fehlt halt der Kontext, hey, habe ich heute schon trainiert oder bin ich gerade chronisch müde und bettlägerig und sollte erstmal noch gar nicht richtig trainieren, sondern vielleicht ein bisschen spazieren gehen, Mobility machen und sowas. Und dieser Kontext ist ja gerade das Entscheidende. Und da kommen ja auch wir, finde ich, wieder ins Spiel, dass wir halt den Leuten helfen, Sachen in Kontext zu packen, weil es den meisten halt einfach fehlt. Die meisten Leute sind halt in der heutigen Gesundheitswelt völlig verwirrt und haben ja gar keine Ahnung, was sie machen sollen. Und ich gebe den Leuten schon viele Nährstoffe, aber ich habe Patienten, die kommen und nehmen nochmal doppelt so viele Pillen und einmal und wissen überhaupt nicht, was sie für was nehmen. Sie haben es irgendwo mal gesehen und ob es ihnen überhaupt hilft. Und das ist ja, finde ich, warum unsere Arbeit so wertvoll ist, dass wir halt den Leuten einen Kontext, einen Rahmen vorgeben, eine gewisse Reihenfolge. Aber in diesem Rahmen muss der Klient halt auch super viel selber mitarbeiten, Feedback geben, Sachen ausprobieren. Und der Rahmen ist halt aber das Entscheidende, warum wir, glaube ich, ja auch bezahlt werden, weil einfach heutzutage die Leute völlig verwirrt sind und sagen, was muss ich jetzt überhaupt machen, in welcher Reihenfolge, was ist wichtig. Und das ist halt das Schöne, wenn man mit vielen Menschen arbeitet, ich kriege halt dauerhaft von 200 bis 300 Menschen Feedback. Das heißt, ich kann Sachen halt ein bisschen besser einordnen als jemand, wo immer nur N gleich 1 alles ist. Und deswegen sage ich auch, ich bin mittlerweile sehr vorsichtig, wenn ich Sachen von Leuten lese, auf Blogs oder was weiß ich, die nicht mit Menschen arbeiten. Wenn du nur Studien liest oder nur an dir selber rumexperimentierst, ist das schon mal schön und gut. Aber wir wissen, du hast halt immer diese Verteilungskurve in jeder Studie, in jedem N gleich 1. Manche sind halt Non-Responder, manche sind Super-Responder und die meisten sind in der Mitte. Und ich habe halt 200 Leute, die mir Feedback geben und weiß halt, okay, guck mal, du könntest irgendwo in dieser Kurve sein. Und das ist halt immer die Gefahr, dass die Leute von Leuten lesen, die halt nur Studien auswerten oder Studien lesen, was ja auch schon mal eine eigene Kunst für sich ist. Aber selbst wenn die das perfekt machen, wird es nicht auf alle zutreffen. Und das ist halt das, wo ich den Leuten immer sage, hey, guck mal, ja, der und der hat das geschrieben. Ja, der arbeitet halt aber nicht mit Menschen. Du musst ja nicht unbedingt ein Therapeut sein. Aber du musst, finde ich, zumindest zu einem gewissen Teil oder für eine gewisse Zeit früher auch mit Leuten gearbeitet haben, dass du Sachen wirklich ordentlich einordnen kannst.
Ja, und ja, Thema Medien finde ich eben auch ganz wichtig, immer zu realisieren, wie das Ganze funktioniert. Und das sind eben diese Blasen. Und ich finde es halt super spannend zu beobachten, dass ich manchen Leute vielleicht folgen, die eine Audienz haben, zu der ich eigentlich nicht gehöre. Ich sag mal, das sind so vielleicht typische Fitnessleute. Und ich will jetzt gerade, das soll gar nicht abwertend klingen, aber die haben typische Fitnessstudio-Gänger und so, die in der Audienz da praktisch sind. Und dann merke ich, wie sie kommunizieren und die ragen manchmal in bestimmte Sachen oder propagieren die irgendwas. Und dann fällt mir auf, ja, für die Audienz ist das wahr. Für die Audienz passt das. Für das ist genau der richtige Weg. Aber wenn ich nicht in der Audienz bin, passt das eben nicht für mich. Mhm. Und da ist eben ganz wichtig zu reflektieren, dass die auch innerhalb der Blasen kann es wieder auch so relative Wahrheiten geben, weil oftmals diese Blasen sich aufbilden, wo Leute an einem ähnlichen Punkten stehen, bestimmte Entwicklungen gerade haben und das durchaus da wahr ist, aber eben nicht für alle. Also da gibt es auch hier so einen Unterschied zwischen absoluten und relativen Wahrheiten. Genau, das fällt mir besonders auf, wenn ich zu Leuten reingucke, die über Dinge sich beschweren, wo ich denke, verstehe ich gar nicht, warum beschweren die sich da? Und dann wird mir erst bewusst, ja, in der Blase ist das ein Riesenproblem. In meiner Welt zum Beispiel gar nicht.
Ja, und das ist halt wieder bei Perspektiven, dass wir halt wirklich immer vorsichtig sein dürfen und aufpassen müssen, dass wir halt nicht die Welt nur durch unsere Blase, durch unsere Perspektive und unsere Linse sehen und halt da einfach offen bleiben. Und da sind wir halt wieder, wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles wie Nagel aus und dein Hammer ist halt deine Blase. Und so kannst du halt, finde ich, manchen Menschen gut helfen, aber halt nicht vielen. Und ich bleibe halt lieber gerne dieser Generalist und schaue mir halt viele Sachen an und kann damit halt vielen Leuten helfen und weiß halt aber dann, guck mal, wenn ich jetzt bei dir mit dem Bereich nicht weiterkomme, weiß ich aber halt auch, wo ich den einzelnen Klienten da hinschicke, weil der macht zum Beispiel nur dieses eine Thema und deckt nochmal 20-30% mehr ab als ich. Und das ist halt das Schöne, dann kommen die wieder zu mir und dann machen wir halt den nächsten Schritt. Und das ist halt da der große Punkt. Aber wie gesagt, das ist immer nur mein Lieblingsspruch, wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles wie ein Nagel aus.
Ja, tatsächlich eine Hörerin-Frage war, wirklich, aber meine Partnerin, Lisbeth, hat das gefragt. also ich finde es sehr beeindruckend, sie auch, wie du eben Dinge durchziehst letztendlich. Also wo du weißt, hey, das ist richtig für dich, das machst du, das macht einfach so früh ins Bett gehen oder so weiter. Und ja, das und du machst dann Dinge sehr strikt, aber du hast auch gesagt, ja, jeder Klient oder die Klientin müssen das ja lernen, eben auch authentisch zu sein und damit auch sich unabhängig zu machen. Ja. Und die Frage ist praktisch so, was für dich auch so Tipps und Maßnahmen sind, einerseits für dich, aber auch für Klienten, um das ein bisschen leichter zu machen, eben zu sagen, ja, ich ziehe da meine Grenzen, obwohl das ja vielleicht sozial gerade ein Problem ist oder warum auch immer ein Problem ist.
Ja. Also das Endziel, finde, sollte ich sein, dass du für all diese Sachen sehr wenig Disziplin brauchst. Das sollte das Endziel sein. Und zum Beispiel früh ins Bett gehen, das ist für mich 0,0 Disziplin, sondern ich möchte da ins Bett gehen, weil ich verdammt müde bin. Und das ist halt das Endziel, finde ich. Und das ist eine Reise, dorthin zu kommen, dass dir dein Körper wirklich dieses Feedback gibt und sagt, hey, ich möchte das jetzt. Und zwar, ich möchte jetzt das, was gesund ist. Und dann, finde ich, sind die Leute auf dem richtigen Weg, wenn die halt auch mit der Ernährung sagen, hey, mir fehlt das gar nicht mehr. Nicht, ich kann das immer besser ausblenden, sondern mir fehlt das gar nicht mehr. Wenn das vor mir liegt, mein Körper sagt, nein, ich möchte das gar nicht. Und je gesünder du bist und je mehr du mit dir in Verbindung bist und bei deinem Selbst bist, desto besser kriegst du halt dieses Feedback. Und das ist halt das schöne Endziel, weil ich glaube auch, Bewegung für dich, Tim, du brauchst keinen Schweinehund überwinden, du hast halt einfach Bock, du freust dich drauf und dir geht's besser.
Da würde ich noch kurz praktisch ergänzen. Ich habe gemerkt, also, was mir zum Beispiel schwerfällt, ist zu sagen, hey, heute bin ich mal richtig lange wach, weil das ist, ich brauche mehr Disziplin, um nicht früh ins Bett zu gehen. Das ist für mich schwer. Und genau, Ernährung ist für mich so, ich bräuchte mehr Disziplin, sagen, ich esse meine Pizza. Witzigerweise letztes Jahr, wo wir zusammen am Gardasee waren, habe ich einen Abend mal eine Pizza gegessen, weil ich dachte, ich probiere das jetzt mal. Und hat sie mir gar nicht geschmeckt. Das war blöd, weil der Käse ja nicht geschmolzen war. Ich bin echt geärgert. ich glaube, sie hätte mir besser geschmeckt, wenn das mit geschmolzenem Käse gewesen wäre. Ja, aber mir ist, ich brauche mehr Disziplin, um da auszubrechen, als
Ja, und bei mir war es zum Beispiel so, früher, wenn ich gesagt hätte, ich bin in Italien und ich esse es sonst nie, da möchte ich jeden Tag eine Pizza haben. Und jetzt hatte ich da einmal oder zweimal eine Pizza in 10 Tagen und danach habe ich auch gesagt, hey, ich habe gar keinen Bock mehr, ich will das gar nicht mehr. Und da sehe ich halt, das geht in die richtige Richtung. Und deswegen, da sind wir auch bei Umfeld. Du solltest dir halt dein Umfeld erschaffen, dass dir das, was du neu machen möchtest, so leicht wie möglich fällt. Und wenn du halt, wie gesagt, die ganze Zeit Disziplin brauchst, sind wir wieder bei Energie. Disziplin kostet Energie und die ist halt endlich. Und die meisten Leute haben zu Beginn überhaupt keine Energie. Deswegen funktioniert halt da Disziplin auch nicht. Deswegen sage ich auch am besten Instagram vom Handy löschen, weil dann brauchst du gar keine Disziplin. Du hast es einfach nicht. Das heißt, Umfeld ist ganz, ganz entscheidend. Mach dir dein Umfeld so, wie du es möchtest. Zum Beispiel bei uns ist es abends einfach, sobald es draußen dunkel ist, wirklich im Haus super dunkel und du wirst halt einfach automatisch müde. Das heißt, Umfeld ist ganz, ganz entscheidend. Da sind auch eben deine Freunde ganz, ganz entscheidend, weil wenn wir uns alle treffen, wir leben alle gleich, da ist es überhaupt nichts Besonderes, dass wir gemeinsam zumindest halt, wir müssen ja nicht trainieren gehen, aber wir gehen halt gemeinsam zumindest draußen im Wald spazieren und wir kochen gemeinsam, da wird halt überhaupt nicht darüber diskutiert, dass wir uns jetzt hier kein Weißbrot schmieren. Das ist halt normal, deswegen sage ich auch allen, du musst ein Umfeld haben, zu Hause, aber auch Freunde, die gleichen Werte, gleichen Hobbys, gleichen Ziele haben und mit denen du halt aber auch über so verrückte Sachen reden kannst. Und das Schöne ist, dass ja jeder von uns sich in eine andere Richtung so ein bisschen entwickelt, was ja immer super inspirierend ist, weil sonst hätte ja jeder wieder exakt die gleiche Blase und wir würden uns alle nur das Gleiche erzählen. Wäre ja auch super langweilig. Und deswegen ist Umfeld so super entscheidend, Freunde, zu Hause, Partner auch. Es ist unfassbar schwer, wenn dein Partner halt komplett keine Interessen daran hat. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist da Umfeld schon mal so super entscheidend. Und der nächste Punkt ist natürlich auch so ein bisschen Persönlichkeit, Astrologie und so. Ich glaube, da gibt's einfach gewisse Typen, denen fällt es leichter und anderen halt nicht. Dafür bin ich halt aber auch dann, Symptom und Krankheit einfach dankbar. Wenn es dir wirklich scheiße geht, dann wirst du sagen, wo sind wir wieder? Was möchte ich nicht? Und wenn du schon mal weißt, was möchte ich nicht? Ich möchte mich nicht den ganzen Tag müde fühlen. Dann machst du alles, um dieses Gefühl nicht mehr zu haben. Und ich komme so ein bisschen aus dieser chronischen Müdigkeit, wo ich manchmal vor meinem Mittagessen saß und ich dachte, wenn ich mich jetzt nicht hinlege, falle ich in meine Essensschüssel. Und diesen Zustand, habe ich gesagt, will ich nie wieder haben. Und wenn man das einmal erlebt hat, fällt alles andere auch ziemlich leicht, weil man sagt, hey, ich mache alles, um diesen Zustand nicht mehr zu erreichen. Und dafür bin ich Krankheit, Symptome und so super dankbar, weil die Leute würden ja sonst ihr Leben auch nicht verändern. Und das heißt, das hat viel einfach damit auch mit Schmerz zu tun. Das hat viel mit Persönlichkeit zu tun. Das ist einfach zum Teil meine Persönlichkeit. Ich finde auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, jetzt überlege ich gerade, ich wollte eigentlich sagen, dass Disziplin eher eine männliche Eigenschaft ist, was ich auch schon so sagen würde, aber aus Erfahrung würde ich sagen, dass auch die meisten meiner Patientinnen krass diszipliniert sind und einen krassen Perfektionismus haben, warum es auch Spaß macht, mit Frauen zu arbeiten, was halt aber trotzdem mehr die männliche Energie ist, die wir auch beide in uns haben, balancierend, und auch viele Frauen haben halt eine männliche Energie, die ja auch schön sein kann, die halt bei manchen leider auch zu viel ist, wo wir dann auch wieder mehr an dieser weiblichen Seite arbeiten, aber wie gesagt, der größte Punkt ist, du solltest dir das alles so einfach wie möglich machen. Und da gehört da so ein bisschen Strukturierung dazu, ein bisschen Gedanken machen. Im Umfeld, hol dir die Freunde, wo das einfach fällt. Und dann einfach Geduld, Sachen ausprobieren. Und wie gesagt, das war bei uns beiden ganz bestimmt nicht immer so. Und das kommt halt dann einfach mit der Zeit. Und du siehst halt selber, hey, guck mal, das fällt mir immer leichter. Und für uns, wie gesagt, ist das ja mittlerweile normal. Für uns ist das ja nichts Besonderes. Also das Verrückte, finde ich ja, ist, dass wir als die Besonderen oder Außenseiter dargestellt werden. Und es müsste ja genau andersrum sein. Wir sind ja die, was unsere menschliche unsere Menschlichkeit, unsere Gesundheit und so ausmacht, so sollten wir Menschen ja eigentlich leben. Und so ist es wie mit der Nahrung. Wir deklarieren Sachen als Bio und so ist es ja eigentlich aus der Natur gedacht. Und das muss deklariert werden und nicht das andere. Das müsste ja genau andersrum sein. Du müsstest sagen, okay, Bio ist normal und da müsste irgendwo Glyphosat draufstehen auf dem anderen Zeug. So müsste es sein. Und das ist ja alles komplett umgedreht in unserer Gesellschaft.
Ja, das ist wie, wenn man im Supermarkt so eine Health-Food-Abteilung findet, dann ist auch die Frage, was der Rest dann ist, wenn es kein Health-Food ist.
Ja, ja. Und es ist halt alles verrückt. Und
das war's mit dem ersten Teil mit Heilpraktiker Marc Richter. Über alles, das wir gesprochen haben, habe ich dir... Das war's mit dem ersten Teil mit Marc Richter. Jetzt liegt's an dir, das Ganze eben auch umzusetzen und kritisch erstmal drüber nachzudenken und eben in dein Leben zu integrieren. Wenn du was mitgenommen hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das wichtigste Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken teilst, beispielsweise mit einem Screenshot auf Instagram. In den Shownotes findest du wie immer alles, über das wir gesprochen haben. Da findest du Links zu Marks Seite, zu Marks Instagram. Dort findest du auch den Link zu Marks Kurs, der sich um das gesunde Umfeld dreht, wo du lernst, wie du dein Umfeld so gestalten kannst, dass sich eben Gesundheit entfalten kann. Vielen lieben Dank nochmal an die Sponsoren für diese Episode. Sponsoren ermöglichen es uns, dir jede Woche eine neue Episode zu präsentieren. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere sehr gern meinen Newsletter und trete der ThinkFloco Community bei. Link findest du auch in den Shownotes. Das ist ein Ort, wo du einerseits von mir Webinare, Q&As und vieles weiteres bekommst, andererseits einen Ort hast, um dich auszutauschen, zu vernetzen, Fragen zum Podcast zu stellen und eben zu diskutieren. Ich freue mich, dich dort zu sehen. So, nun wünsche ich dir alles, alles Liebe und eine wunderschöne Woche. Tim.